Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live, wieder mit einer Interviewfolge zum Thema Unser Lied für Liverpool. Und wir haben heute zu Gast Chris von Lord of the Lost. Hallo Chris, grüß dich.
Moin und hallo aus St. Pauli. Wo sitzt ihr?
Ich kann nicht so weit weg von dir.
Auch in
Genau.
Hamburg.
Auch in Hamburg, im Moment im Büro in Harvestehude.
Ah ja, und du,
Aber
Benny?
gleich fahre ich weiter ins Portugiesenviertel. Und
Auch
dann bin
gut.
ich nur noch 200, 250 Meter Luftlinie von dir weg.
Das ist direkt anbei. Und du,
Und
Benny, bist auch in Hamburg, oder?
ich sitze in Berlin-Moabit
Alles
gerade.
klar. Aber jetzt stelle ich gerade die Frage. Ich glaube, das war gar nicht das Ziel.
Du,
Entschuldige.
ich bin das von meinen Co-Bloggern gewohnt, dass ich meine Moderation nie so durchziehen kann, wie ich es tagelang vorbereitet habe. Insofern
Okay, gut.
reißt sich da perfekt mit ein.
Hervorragend.
Das stimmt überhaupt nicht. Chris, wir gehorchen Benny immer aufs Wort.
Ja, so ist es. Jedenfalls, es ist schön, dass du da bist, Chris. Es ist auch schön, dass du da bist, Peter. Du hast dich jetzt ja schon zu Wort gemeldet und ich muss gar nicht mehr viel sagen. Schön, dass unser Interviewreigen weitergehen kann. Und Chris, die wichtigste Frage, oder erstmal am Anfang, du bist ja offensichtlich nicht allein nur Lord of the Lost, sondern ein Fünftel der Band. Vielleicht sagst du am Anfang nochmal, wer eigentlich außer dir noch so dazugehört.
Genau, also bei Lord of the Lost, da kommt man natürlich ganz schnell darauf, dass ich halt der Lord of the Lost bin. So ist das aber tatsächlich gar nicht gemeint. Das kommt zwar von einem alten Spitznamen von mir. Ich wurde in der Schule immer schon gerne Lord genannt von meinen Mitschülern, als ich ganz klein war, weil ich immer so viele größenwahnsinnige Ideen hatte, was man dann alles Tolles auf der Bühne machen kann. Aber als ich dann die Band gegründet habe, brauchten wir einen anderen Namen, der ein bisschen mehr sagt als das. Und Lord of Lost ist für uns ja eine Art Sprachrohr, eine Art Allegorie für diejenigen, die Zuflucht in der Musik suchen. Was ja nun mal für viele ein Flucht- und Suchtmittel ist, ein sehr schönes, wo man sich drin verlieren kann. Und das sind wir fünf. Ich bin Chris und singe, spiele ab und zu auch Gitarre auf der Bühne oder wenn wir mit Orchester unterwegs sind, spiele ich klassisch Cello. Und singe, dann haben wir Pi, unseren Gitarristen, wir haben Klaas, unseren Bassisten, wir haben Jared, unsere, darf ich das sagen, unsere Allzweckhure. Also der bedient so alles, was übrig bleibt von Gitarre über Keyboards, über Kitar, Theremin, Percussions. Das ist quasi unser Allzweck-Einhorn auf der Bühne. Und dann haben wir Nick, unseren Schlagzeuger. Und das sind wir fünf und wir sind Lord of the Lost.
Und der Name
Einige,
kommt jetzt nicht
einige.
von dir. Also du wurdest in der Schule Lord genannt.
Genau, man hat mich immer Lord geschimpft, also das war tatsächlich fast eher so eine Art Schimpfname wegen meines Größenwahnsinns mit kreativen Ideen. Und ich habe viele andere Bands gehabt in meiner Jugend und in meinen frühen 20ern und habe dann einfach mal tatsächlich was ganz alleine angefangen und habe dann den Ordner auf dem Rechner einfach Lord genannt. So, und das hieß tatsächlich am Anfang als Soloprojekt geplant Lord, aber wir haben relativ schnell gemerkt, das gibt zum einen Probleme, weil es auch eine Band gibt, die Lord heißt und The Lords und Lordi und bla bla bla. Und das war uns auch nicht bedeutend genug. Und wir wollten gerne ein bisschen mehr als das. Und so entstand dann die Idee mit Lord of the Lost.
Aber The Lords, die gab es früher mal, oder? Gibt sie immer noch?
Die gab es früher mal. Trotzdem ist es natürlich so, wenn so ein Name am Markt ist und du nah
Copyright.
dran bist, also so gerade je nachdem, in welchem Land du so bist, also du wirst ja so schnell auch overseas wegen sonst was wegverklagt. So, aber das war gar nicht der Hauptgrund, aber das spielte so ein bisschen mit rein, mit Copyrights, genau.
Aristokraten der Verlorenen habe ich das übersetzt im Live-Blog.
Finde ich auch sehr schön. Mit ihrer Hymne, die Kapelle Aristokraten der Verlorenen mit ihrer Hymne Lebenssaft und Glitzer. Ist auch schön. Ja.
Mir ist gerade noch eingefallen, jetzt habe ich natürlich doch was am Anfang vergessen zu sagen, denn wir haben zwar schon einige Fragen zum Beispiel bei uns in den Kommentaren oder über Twitter oder Instagram bekommen, aber es gibt hier ja auch diesen Live-Chat neben dem YouTube-Video. Also wenn ihr uns
Ach.
gerade auf YouTube seht, dann genau, wenn du reingucken magst, kannst du das natürlich auch. Und
Ich habe
ansonsten,
gerade völlig ausgeblendet, dass es live ist. Stimmt, die Leute können ja Fragen stellen. Ja,
genau,
die
die.
Mut Das machen moderier du das gern an. Ja, moderier genau. du das gern an, sonst muss ich hier die ganze Zeit überall hingucken. Und ja.
Genau richtig. Also das wollte ich gerade noch sagen. Also wir haben schon einiges gesammelt und uns natürlich auch selbst welche ausgedacht. Aber wenn euch im Laufe des Gesprächs noch Fragen einfallen, wenn wir was vergessen, wenn ihr uns auf was hinweisen wollt, dann gerne noch in den Chat schreiben. Und gerade kommt tatsächlich auch die Frage rein, die ich auch jetzt gerade stellen wollte, sozusagen die wichtige am Anfang. Wie geht's denn eigentlich Nick, beziehungsweise seid ihr alle wieder gesund? Denn ihr musstet ja auch 2 Konzerte absagen. Und genau, wie ist denn da der Stand?
Also das, wir haben eigentlich alle darauf gewartet, auf Tour. Nick, unser Schlagzeuger, der war schon beim ersten Date ein bisschen krank, beim zweiten ein bisschen mehr und beim dritten ging es dann gar nicht mehr, mussten wir abbrechen oder das Set verkürzen und die letzten beiden Shows canceln. Wir haben uns die ganze Zeit uns schon gefragt, wann wir denn krank werden, weil er hatte eigentlich typische Grippesymptome, aber alle waren gesund. Und normalerweise geht so eine Erkältung relativ schnell rum auf dem Tourbus. Die Klimaanlage, die trägt das von Bett zu Bett und alle sind eigentlich nach 2-3 Tagen krank. Mhm. Und er hat eine bakterielle Mandelentzündung, eine ganz harte, die dann auch dazu geführt hat, weil das alles so angeschwollen war, dass er auch nichts bei sich behalten konnte, weil der Rachen so gereizt war die ganze Zeit. Und dem geht's gerade immer noch ordentlich scheiße, aber viel besser tatsächlich. Er ist jetzt zu Hause und wird aber 1 bis 10 Tage brauchen und natürlich Antibiotika essen müssen und so weiter. Also den hat es echt richtig doll langgelegt. Aber deshalb sind wir nicht krank geworden, weil wir jetzt ja nicht Tag und Nacht alle mit unserem Schlagzeuger rumknutschen. Und
nicht so, wie man sich das bei einer Rockband eigentlich vorstellt.
Nee, es darf immer nur einer pro Tag. Nicht die wilden Jahre sind vorbei. Okay. Nein. Deshalb Glück gehabt und der liegt wirklich richtig dolle flach, aber ist auf dem Weg der Besserung. Es ist nichts noch Schlimmeres, weiß man ja mal nicht, wenn einer so komische Symptome hat. Also alles gut. Deshalb sind wir uns sehr, sehr sicher, dass wir mit Nick beim ESC dann auch beim Vorentscheid auf der Bühne stehen werden.
Also, hier kommen schon ganz viele Besserungswünsche. Also, lieber
danke, Nick,
wenn du uns zufällig hören solltest, sonst richtet Chris das sicher aus.
Ich mir gut vorstellen, dass er zuschaut, ja.
Von unseren Kommentatorinnen und Kommentatoren und auch vom gesamten ESC-Kompakt-Team, lieber Nick, nur das Allerbeste, ganz schnelle und gute Genesung. Und Benni, das knüpft mich zu der Frage, wie geht es dir? Die kam auch schon.
Warst du krank?
Benni war gestern sehr angeschlagen, stimmlich.
Das stimmt und mir geht's auch besser. Ich war am Wochenende richtig krank. Es geht jetzt so von Tag zu Tag besser. Was man dann natürlich eigentlich nicht machen sollte, ist eine Stunde sich vor die Kamera zu setzen und zu reden. Deswegen, bin aber heute ein bisschen früher von der Arbeit gegangen, habe dann nochmal 1 Stunde mich hingelegt und glaube, dass ich jetzt ganz gut durchhalte und ja, geht auf jeden Fall auch immer besser.
Gut, das heißt, Peter und ich müssen viel reden und dich schon dementsprechend.
Genau, aber da bekommen wir ja kein Problem, wie die ersten Minuten schon gezeigt haben. Ihr seid ja nicht zurückhaltend, was auch gut ist. Genau, außer dass euer Drummer krank geworden ist. Wie ist es euch denn jetzt eigentlich so seit dem 27. Januar ergangen? Was ist so mit euch passiert oder auf euch aufgeprasselt? Interviewanfragen vermutlich. Was hat es so mit euch gemacht in den letzten Tagen der ESC?
Genau, man findet sich natürlich auf einmal in ganz vielen neuen Gesprächssituationen wieder, wie zum Beispiel in dieser hier. Also eine Community, die jetzt hier zuschaut, gemischt mit unseren Fans, die zuschauen, die auf einmal aufeinandertreffen, was ich sehr schön finde. Und das ist ja eins der schönsten Sachen in Musik. Sie bringt Leute zusammen. Und das ist auch eins der wichtigsten Aufgaben vom ESC für mich, dass Leute aus verschiedenen musikalischen Ecken zusammenfinden, was dieses Jahr ja wieder sehr stark gegeben ist. Und da freue ich mich sehr drüber. Es gibt unglaublich viele neue Begegnungen, weil die letzten Jahre, gerade inklusive der typischen Corona-Jahre, wo man wenig auf Konzerten ist und immer mit den gleichen Interviewpartnern spricht, da gab es wenig Überraschungen, zumindest nicht im Pressebereich. Und das passiert jetzt natürlich total. Wir sind auch konfrontiert mit einer unfassbar großen Menge an Fanreaktionen. Positiven und auch wenigen negativen. Man muss wirklich sagen, extrem viel positiven. Sicherlich 97, 98, wenn nicht sogar 99%. Und natürlich aber auch eine ganze Reihe von den typischen Hasskommentaren, die so eintrudeln, die unglaublich kreativ sind. Die besten sammeln wir immer und drucken sie auf T-Shirts und machen viel Geld mit Hasskommentar-Merch. Das funktioniert sehr gut. aber das ist seitdem passiert. Wir reden natürlich intern über wenig anderes, auch jetzt auf der kleinen Tour, weil es unglaublich viel zu planen gibt. Und wenn es, auch wenn es nur ein 3-Minuten-Song ist, die ganze Bühnenshow wird geplant, zusammen mit dem Team vom NDR beziehungsweise Bildergarten der Produktionsfirma. Das ist unglaublich spannend und ich führe jedes Gespräch sehr gerne. Das Einzige, was ich wirklich versuche zu vermeiden, sind aktiv Gedanken an Liverpool, weil natürlich ganz viele von den neuen Partnern, mit denen man jetzt arbeitet, gleich schon weiterdenken. Und das ist etwas, was ich mich gar nicht traue. Vielleicht ist es Aberglauben oder vielleicht finde ich es zu anmaßend, aber ich mag diesen nächsten Step gar nicht planen. Ich mag ihn mir gar nicht vorstellen, auch wenn man es natürlich heimlich hofft. Aber ich einfach immer noch denke, wir sind doch nur eine kleine Metalband aus St. Pauli. Da traue ich mich gar nicht dran zu denken. Deshalb bin ich da, halte ich mich da bescheiden zurück.
Du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, also mit Musik schlägt ja auch Brücken, ne? Also verbindet ja auch unterschiedlichste Welten, Communities, und das gilt natürlich für den ESC in Exzellenz, weil der ESC ja nicht nur Fans miteinander verbindet, sondern letztendlich auch Grenzen überwindet, ne?
Also ja, auch menschengemachte Grenzen.
Ja. Und ich sehe das auch schon in den Kommentaren, da kommen auch eine ganze Reihe Grüße aus anderen Ländern hier rein. Also das ist nämlich auch meine Frage, kriegt ihr auch internationale Fan-Reactions, viele, jetzt durch diese Bewerbung?
Ja, aber nicht mehr oder weniger als vorher. Also wir sind keine Band, die ihren Markt nur in Deutschland hat. Wir sind seit vielen Jahren schon europäisch oder auch weltweit unterwegs. Wir waren in über 30 Ländern. Wir haben viele Länder, da sind wir genauso groß wie in Deutschland, teilweise sogar größer. Russland zum Beispiel. Genau, Russland, da können wir jetzt gerade natürlich nicht spielen, das wird schwierig, gerade mit den vielen Äußerungen, die wir sehr offen gegen den Ukraine-Krieg online gepostet haben, können wir da jetzt nicht hinreisen und wollen wir auch nicht. Finnland ist ein sehr großer Markt für uns, England ist für uns sehr wichtig, Mexiko, Österreich, Schweiz natürlich, das meine ich nicht böse gegenüber den Österreichern und Schweizern, aber das zählt man immer gern, diesen deutschen Markt mit rein, also der deutschsprachige Markt. Das sind für uns sehr, sehr wichtige Länder. Italien auch tatsächlich, Spanien. Also wir waren jetzt letztes Jahr waren wir, glaube ich, in 22 Ländern
unterwegs. Also was man auch merkt, wenn man beobachtet, wie ihr mit Fan-Reactions, aber auch ganz grundsätzlich mit Öffentlichkeit umgeht, dass ihr natürlich schon auch ein paar Jahre Erfahrung habt. Ne?
Ja, ne? Genau.
Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie das entstanden ist, also wie ihr zusammengekommen seid und wie das dann so losging und was dann für euch so die Meilensteine waren, die euch besonders geholfen haben, den Status, den ihr jetzt habt, den Kultstatus zu erreichen.
Mhm. Also ich habe tatsächlich alleine angefangen 2007 Songs zu schreiben, die so ein bisschen darker, düsterer, dunkelromantischer waren als alles, was ich so in der Zeit gemacht hatte. Ich hatte ein Elektroprojekt, ein Glamrock-Projekt, was tatsächlich gar nicht so unähnlich ist wie das, was wir jetzt gerade mit Lord of Lost machen. Also man ist ja auch mit sich selbst irgendwie immer wieder retro. Und diese ganzen Songs passten alle nicht. Und so entstand dann eben dementsprechend dieser Ordner Lord auf dem Computer mit so ein paar kleinen Demos. Wir sind dann seit 2009 eine Band. Seitdem zählen wir auch tatsächlich das Bandbestehen. Diese zwei Entwicklungsjahre zuvor alleine zählen wir da nicht mit dazu. Wir hatten unsere ersten größeren Support-Touren mit anderen Bands 2011, 2012, unter anderem.
Wart ihr von Anfang an in der heutigen Besetzung?
Nee, waren wir nicht. Wir waren eine Hobbyband. Also unser Bassist war von Anfang an dabei, unser Keyboarder fast von Anfang. Aber wir haben das nur aus Spaß gegründet. Wir hatten keinen Business-Antrieb. Wir haben das nur gemacht, weil wir die Musik liebten und das machen wollten. Also der schönste Grund eigentlich. Und wenn es dann größer wird, passiert das, was immer passiert. Ein paar merken, ey, ich kann nicht Musik zu meinem Beruf machen. Ich muss was anderes machen oder ich kann dieses Risiko nicht eingehen. Und dann haben wir uns in Frieden und Freundschaft umbesetzt und sind jetzt seit 2016 so, wie wir jetzt sind, fest zusammen und sehr, sehr glücklich zu fünf verheiratet. Genau, die wichtigsten Meilensteine 2011, 2012, so die ersten größeren Touren. 2013, 14 wurde es langsam international. auch ersten Auftritt mit einem Symphonieorchester gehabt, wo wir dann auch eine klassische Seite von uns parallel entwickelt haben, wo wir anfingen, auch Akustikalben zu machen mit Ensemble, Orchester. Ja, und einer der ganz, ganz großen Meilensteine war letztes Jahr tatsächlich durch die Tour mit Iron Maiden, die uns angefragt haben. Das sollte eigentlich schon 2020 stattfinden, aber dann kam der ganze Corona-Kram natürlich und es hat sich verschoben von Jahr zu Jahr. Und dann waren wir mit den großen Legenden von Iron Maiden auf Stadion-Tour im Sommer. Das war extrem krass. Und was noch viel krasser ist, sie haben uns nochmal gefragt. Wir machen es dieses Jahr nochmal. Das heißt, wenn es für uns nicht nach Liverpool geht, sind wir einen Monat später mit Iron Maiden trotzdem in England. Also alles tipptopp.
Oder beides.
Genau. Oder beides. Aber wie gesagt, ich traue mich nicht daran zu denken.
Finde ich aber sehr sympathisch. Also erstmal zu sagen, komm hier, wir bleiben vom Gas. Ne? Das hat übrigens Stefan Raab auch damals bei Lena immer gemacht. Der hat nie Ambitionen artikuliert.
So, nee, es ging immer nur an den Spaß, an der Freude und die Authentizität des Künstlers. Was auch so für uns ein Kernthema tatsächlich ist. Wenn man immer das macht, was man liebt, wenn man nie Leute anlügen muss, muss man nie überlegen, ob man selbst dahinter steht. Das ist das Schöne.
Benni, bevor ich dich jetzt endlich mal wieder was sagen lasse, muss ich noch einmal meinen Freudenausbruch erklären. Ich weiß nicht, ob du es mitgelesen hast. Es ist tatsächlich so in Tschechien, sie schicken Vesta. Ich bin begeistert. Ich habe Gänsehaut, während ich das ausspreche.
Also, ist es jetzt gerade entschieden, oder was?
Ja, das wurde gerade bekannt. Während wir hier live sprechen, wurde
sehr gut.
Und es gab halt 5 Acts zur Auswahl. Und es gab eine ganz große, eine Mädchenband. Und die waren mit Leidenschaft Favoritinnen. Und die sind es jetzt tatsächlich ausgeworden. Das heißt, ich habe einen neuen ESC-Lieblingssong. For now. Sind ja bisher nur 8.
Alles klar, dann werde ich den mir gleich mal notieren hier bis...
Wolltest du dir angucken im Nachhinein? Wessner?
Ja, das werde ich tun. Habe ich notiert.
Steht aber sicher gleich auch auf ESC Kompakt.
Ja, sehr gut.
Das sowieso. Und bevor wir jetzt gleich auch thematisch so langsam Richtung ESC beziehungsweise Vorentscheidung wandern, hast du ja jetzt noch einen ganz wichtigen Meilenstein, wie ich finde, ausgelassen. Nämlich, ihr habt auch im letzten Jahr euer erstes Nummer-1-Album gehabt. Und
ja, das stimmt, natürlich.
Der Albumcharts ist ja gar nicht so wenig, würde ich mal sagen. Also da Glückwunsch noch im Nachhinein.
Nee, da kannst du mal sehen, wie viele Sachen hier auf einmal kamen. Das war ja sogar, das Album kam letztes Jahr, die Nummer 1 war dieses Jahr. Und das kam alles so auf einmal, weil wir uns ja gegen alle Marketing-Tipps aller Partner gesträubt haben, gesagt haben, wir möchten Musik so rausbringen wie früher. Wir wollen, dass wenn man das Album in der Hand hat oder auf Spotify zum ersten Mal hört, dass es noch frisch ist. Und wir haben tatsächlich mit nur 6 Tagen Vorankündigung, also Heiligabend, das Album angekündigt, am 30.12. rausgebracht und sind quasi mit einem Vorlauf von 6 Tagen auf die 1 gerauscht, was völliger Wahnsinn ist und niemand damit gerechnet hätte. Allen voran unsere ganzen Partner nicht, die uns alle abgeraten haben davon. Und das ist natürlich ein ganz krasses Highlight und das ist auch sicherlich nicht ganz unbedeutend dafür, dass wir jetzt im Vorentscheid sind, denn die Teilnehmer standen eigentlich schon grob fest, aber wir sind dann noch so reingerutscht.
Seid ihr angesprochen worden oder habt ihr euch selbst entschieden, euch zu bewerben?
Jein, beides irgendwie. Wir haben uns, ein Freund von mir, der auch unser ESC-Projektmanagement jetzt übernimmt, ein Musikmanager, mit dem ich viel arbeite. Ich bin ja auch Musikproduzent und Songwriter für viele andere Künstler. Da arbeiten wir viel zusammen. Der hat uns die letzten Jahre immer schon angeboten. Und wir waren letztes Jahr tatsächlich auch bis kurz vor der Sendung immer noch in der Auswahl, ähnlich wie Electric Callboy auch. Haben es aber nicht in die Sendung geschafft. Wir haben das nur nicht öffentlich gemacht, weil wir das keinen Sinn darin gesehen haben, zu sagen, hey, wir hätten es fast geschafft und dann regen sich alle auf. Das fanden wir irgendwie sinnlos. Und dieses Jahr hat dann quasi der Eric Burton, mit dem ich dementsprechend zusammenarbeite, nochmal hingeschrieben an NDR und dann kam die Antwort, na, wir wollten sowieso gerade fragen. Also das überschnitt sich quasi so.
Genau, das schließen wir gleich noch an. Ich habe nur
Vorher noch zwei Leserfragen, die auch ein bisschen nerdig sind, wie sie selbst betitelt wurden, die sozusagen noch zum Vorstellungsblock gehören. Nämlich zum einen, auf YouTube ist er über ein Sherry Sherry Lady Cover von dir gestolpert. Zitat, für mich ist das eines der schlimmsten Machwerke der an Tiefpunkten reichen Historie von Dieter Bohlen. Was verbindet dich ausgerechnet mit diesem Song?
Genau, das Cover ist nie offiziell rausgekommen unter meinem Namen oder unter dem Namen Lord of Lost. Wir haben es veröffentlicht unter dem Namen Anti-Chris Harms. Das war so ein April-Scherz irgendwann vor vielen Jahren. Ich glaube, da war Lord of Lost gerade so in den Kinderschuhen. Das habe ich mit unserem jetzigen Keyboarder zusammen gemacht in der Nacht- und Nebel-Aktion. Mehr oder weniger aus Spaß. Und mich verbindet mit diesem Song direkt gar nicht unbedingt etwas, aber... Und da kommen wir zu dem Ausdruck schlimmste Machwerke. Ich finde es sehr schwierig, einen Song von einem Künstler, was auch immer es ist, als schlimm zu bezeichnen. Ich finde es okay, wenn man sagt, er gefällt mir nicht. Ich finde ihn schlecht. Ich finde es aber nicht gut, über etwas zu richten, weil es gibt für mich keine schlechte Musik, keine schlechten Songs, sondern nur verschiedene Geschmäcker. Und ich finde, man kann über einen Song richten wie Cherry Cherry Lady, den man nach anderthalb Mal hören sein Leben lang nicht vergisst, wenn man selber in der Lage ist, so einen Song zu schreiben. Das heißt, alle, die sagen, you're my heart, you're my soul, was für ein Dreck und so. Leute, ihr habt den Song vielleicht nur einmal gehört, ihr werdet ihn nie vergessen. Egal, wie oft ihr einem Dieter Bohlen vorwerft, dass er von sich selbst klaut oder was weiß ich. Macht das erstmal. Macht das erstmal. Das nur nebenbei. Warum wir diesen Song gecovert haben, ich fand diese den Ohrwurm-Charakter von Modern Talking Songs schon immer extrem gut. Und ich habe immer parallel harte Musik gehört, aber auch Pop. Ich bin mit Pop aufgewachsen. Meine erste große Band, die ich geliebt habe, war Roxette. Nach wie vor eine meiner größten Helden. Und ich wollte einfach mal sehen, wie klingt denn so ein Modern Talking Song in einem härteren Gewand? Und das Schöne ist ja bei einem guten Song, und ich bezeichne ihn als guten Song, weil man ihn nicht so leicht vergisst, der funktioniert mit jedem Genre. Und das merkt man auch daran. Und ich habe gezeigt, ich kann auch so hoch singen in einer Kopfstimme wie Thomas Anders und Dieter Bohlen in dem hohen Refrain. Das war auch der sportliche Gedanke dahinter.
Also jetzt bin ich auch neugierig und will mir das unbedingt angucken nachher.
Also es war tatsächlich einfach nur eine Spaßaktion. Ja. Die Produktion ist grottenschlecht von dem Song. Das ist alles in einer Nacht entstanden. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also Anti-Chris Harms, ja, dann, und Cherry Cherry Lady, ihr werdet fündig. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal jetzt zugegeben, dass ich das tatsächlich bin. Ich habe es aus Spaß bis jetzt immer verneint und gesagt, ich bin das nicht.
Also Dieter Bohlen war zu der Zeit im NDR Talkshow und da wurde er genau auf Cherry Cherry Lady sehr kritisch angesprochen. Ich weiß nicht mehr von wem, aber halt in dieser Talkshow von einem der Moderatoren. Und dann sagte er, Leute, ich weiß nicht, was ihr wollt. Ne? Kylie Minogue singt Lucky, 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 geht weltweit auf eins und ich sag Sherry, Sherry, Lady und alles ist Schrott, das passt doch gar nicht zusammen. Und dann, als er das sagte, gab es tosenden Applaus und er hatte quasi das Publikum für sich gedreht. Insofern verbinde ich mit dem Song ähnlich positive Gefühle, weil er bei mir Kylie-Assoziationen weckt, wie Chris das gerade beschrieben hat.
Ja, man kann über Dieter Bohlen sagen, was man will und mir gefällt auch nicht alles, was er sagt oder was er in Castingshows von sich gibt in puncto Respekt, aber er ist unfassbar unterhaltsam und ich muss nach wie vor sagen, großer Songwriter. Also
finde ich auch.
Muss jeder erstmal schaffen, sowas. Ist so.
Yvonne Katterfeld, für dich, das ist, finde ich, einer der schönsten deutschen Balladen, die es überhaupt gibt und die hat er geschrieben.
Ja, ist so.
Ich war damals bei WOM, mehrere Male, bei WOM, World of Music, weil die waren damals auch unten bei Karstadt irgendwo drin, da gab es so eine eigene Plattenabteilung.
Im Alsterhaus unten.
Ja, genau.
Genau.
Ich musste da viermal hingehen, bis ich die Single endlich bekam, das war ja noch die CD-Zeiten, weil die immer ausverkauft war.
Für mich ist es, ich kenne WOM auch noch, also ich bin so seit 1992 war das häufig, dass ich von meinem Taschengeld dann zu WOM gefahren bin nach der Schule, da eine CD mir gekauft habe und dann mit Herzklopfen nach Hause gefahren bin. Genau.
Wo wir gerade schon bei guter Popmusik sind. Chris, du weißt es vielleicht nicht, aber wir haben einen großen ABBA-Fan unter uns, der alle Künstler hier im. Ach, dich, dann haben wir sogar
Ja.
zwei große, aber eigentlich drei, wenn wir ehrlich sind, unter uns. Und Peter fragt immer alle Künstler, die zu uns kommen, nach ihrem liebsten ABBA-Song. Und tatsächlich haben wir für dich noch eine Spezialfrage bekommen, nämlich auch aus diesem Kommentar, den ich gerade schon zitiert habe, ob du dir denn vorstellen könntest, mal einen ABBA-Song zu covern und wenn ja, welcher das wäre?
Ja, es ist tatsächlich einer der nicht ganz großen Hits. Ist es der komplette Titel One of Us?
One of Us, ja.
One of
War
Us,
aber auch Nummer
genau.
eins in
Der
Deutschland.
auch Nummer eins, okay, aber es ist halt nicht Waterloo oder Dancing Queen oder so. Der Song hat so eine unglaublich schöne melancholische Note und ich naturgemäß von der Musik, wo ich so herkomme, die irgendwie das Glamouröse eher mit dem Melancholischen verbindet, ist das eher so meine Baustelle. Kann ich mir vorstellen zu covern. Das Ding ist, ein ABBA-Cover funktioniert nicht wirklich alleine, weil ABBA immer eben durch vieles ist nur oktaviert, aber es ist eben auch ganz viel Zweistimmigkeit. Sehr viel ist immer harmonisiert. Das heißt, es müsste schon irgendwie als Duett funktionieren. Wie wir ähnlich, wir haben auch The Look gecovert von Roxette als Bonustrack für unser letztes Album. Da hatten wir als Duettpartnerin dann Blümchen. Und da müsste man schon jemand haben. Dementsprechend. Blümchen war auch heute Morgen bei mir im Studio wieder, also das war sehr schön.
Peter kriegt Schnappatmung.
Ja.
Es gibt hier in
Also
Hamburg eine Kneipe, da geht sie öfter hin und da sage ich dem Barkeeper immer: Du, wenn Blümchen da ist, ruf mich bitte an. Die hat hier auch einen eigenen
ja.
Wein, der wird ausgeschenkt.
Alles klar. Ja. Also es wäre One of Us, aber ich müsste dann. Ich merke mir das tatsächlich mal. Aber Cover wäre tatsächlich mal so eine Baustelle, ja.
Also One of Us war, glaube ich, die letzte Nummer eins von ABBA in Deutschland. Aber ist halt relativ spät gewesen. Dann
Ah.
waren die alle, dann waren die beiden Paare schon getrennt und One of Us hat ja auch relativ autobiografische Züge, wenn man so will. Ne? Und ich finde,
Ja,
das hört man.
und dieser Disco, also diese Disco-Welle war auch ein bisschen vorbei. So, es ging dann eher Richtung klassischer Popmusik. So, ja, aber ich wusste tatsächlich gar nicht, dass sie in dem Moment schon getrennt waren. Siehst du, du bist definitiv, also was Hintergrundwissen angeht, der größere ABBA-Fan. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen die eher melancholische Note in diesen letzten Songs dieser Zeit. Ich dachte tatsächlich, die Trennung kam erst später noch. Oder die
Ich bin einfach
Trennungen.
nur älter
Ja.
und kann mich deshalb an die Zeit gut erinnern. Also,
Das wird
aber ich
sein.
bin schon relativ nah dran an.
Obwohl so
Ja.
jung bin ich gar nicht. Also vielleicht sind wir gar nicht so weit auseinander.
Ich gucke, ich frage
Also
gleich
ich
mal
bin.
eben Wiki.
Das klären wir offline, würde ich sagen, ne?
Also Chris,
Nur wenn der Stream
was
beendet
willst du trinken? Meine Güte.
ist. Ich möchte meine Fritz-Cola Light trinken. In Hamburg trinkt man ja Fritz-Cola. Die ist leckerer als die super süße Coca-Cola.
Da würde ich
Scheiße, war
mich
das
auch
jetzt
direkt
Produkt? War das
anschließen.
jetzt Produktplatzierung? Durfte ich nicht machen, wahrscheinlich. Ne?
Wie gesagt, Peter isst auch seine Katjes sehr gerne. Alles gut, wir sind hier offen.
Okay.
Hab extra für heute die Sorte Glücksgefühle. Ja, das passt doch.
Ah, die haben
Wenn
wir
ich
tatsächlich
Schweiß jetzt mal ein paar
Backstage.
Minuten.
Die haben
Wenn
wir
du schon
Backstage auch
Schweiß
immer, die
hast.
Katjes-Dinger.
Ja,
Die sind
vor
gut.
allem in
Ja.
den Kommentaren geht schon die Angst um, beziehungsweise eher die Hoffnung, dass das hier 3 Stunden geht. Und aber wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir uns eher so an 1 Stunde halten. Und insofern
Ja.
will ich langsam mal den Bogen zum ESC spannen. Du hast ja gerade schon.
Entschuldigung, ich rede auch zu viel.
Nee, ist ja super. Also ich meine, dafür sind wir hier. Wir wollen ja viel von dir erfahren und das haben wir, glaube ich, auf jeden Fall schon. Du hast ja gerade schon gesagt, wie eure Bewerbung zustande gekommen ist. Aber die Wahrheit ist ja auch, dass du letztes Jahr schon in der Vorentscheidung warst.
Genau, aber quasi nur
Wie kam
als Helferlein. Ja.
genau, wie kam das denn? Und was hast du da so für Erinnerungen? Also es hat dich ja zumindest nicht abgeschreckt, dich auch nochmal selbst zu bewerben.
Ja, nee, hat mich überhaupt nicht abgeschreckt. Also das denkt man mal so gerne, gerade wenn man sich anschaut, was ich musikalisch mache, denkt man mal so, jetzt kommt der große böse Rocker und der findet alles blöd, was nicht irgendwie Wacken ist oder so. So bin ich nicht. Also ich bin ein völlig offener Mensch. Und das kam daher, ich bin, wie vorhin schon erwähnt, sehr viel tätig als Musikproduzent und Songwriter für andere Künstler. Also zum Beispiel das letzte Nino De Angelo Album habe ich geschrieben mit Nino zusammen und für ihn produziert. Ich habe mehrere Alben für Joachim Witt produziert und oder für auch im Rap-Bereich für Ferris MC habe ich die letzten zwei Alben gemacht. Ich mache viel im Metal-Bereich und so weiter. Das heißt, ich habe mit drei Kollegen in Hamburg die Chameleon Studios, eine alte Hitschmiede, die es seit den 60er Jahren gibt, wo Künstler wie Nena, Howard Carpendale, Roy Black ihre Sachen Udo Lindenberg produziert haben etc. Und da sind wir jetzt seit 7, 8 Jahren drin. Und einer meiner Kollegen, der hat zusammen mit Eros Atomos, der letztes Jahr mitgemacht hat im Vorentscheid, den Song geschrieben für Eros. Und ich sitze nun mal eine Tür weiter und habe dementsprechend ein bisschen geholfen bei der Produktion. Und dann ging es darum, das auf die Bühne zu bringen. Und es ist eben auch ein Cello vorhanden in dem Song von Eros, das ich gespielt habe. Und dann kam die Frage, Mensch, möchtest du nicht mitkommen nach Berlin und das beim Vorentscheid auf der Bühne machen? Habe ich gesagt, na klar, ich komme mit, dem jungen Mann helfen wir. Und da sind wir als Studioteam mitgekommen. Das heißt, alle, die man dort, fast alle, also der Gitarrist, Bassist und mich, die man dort auf der Bühne sah hinter Eros, sind das Produktionsteam diese Songs von Eros gewesen.
Jetzt fällt mir das ein, ich habe dich auch im Hardrock-Café gesehen, oder? Als Joachim Witt und Eros zusammen
waren. Da war ich ganz kurz mal 3 Minuten ab Hallo gesagt und bin dann wieder gegangen, glaube ich, ja, genau.
Ah, ihr kennt euch also schon.
Vielleicht, ja.
Und generell dieses Thema ESC, was verbindest du mit dem ESC? Hast du Lieblingsbeiträge? Verfolgst du den ganz intensiv? Seit wann verfolgst du den? Was sind deine Berührungspunkte?
Genau, der ESC oder der bla 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 de la Chanson, Eurovision, wie er hieß, genau damals, so. Genau, den verfolge ich in Wellen, je nachdem, was ich für eine Lebensphase hatte. Also als ich Kind war, schon bevor ich denken und sprechen konnte, wurde ESC geschaut. Das heißt, ich habe ganz frühe Erinnerungen an keine einzelnen Künstler, aber eben an dieses Familie kommt zusammen und guckt halt nun mal den ESC oder wie er damals hieß, ähnlich wie eine Fußballweltmeisterschaft. Entschuldigung. Und das ging tatsächlich so lang, wie ich zu Hause auch wohnte. Ich bin da mit 19, 20 ausgezogen. Da war erstmal alles uncool für ein paar Jahre, was zu Hause lief. So. Das heißt, ich habe das dann, bis ich ja Mitte 20 war, Anfang 20 nicht so richtig verfolgt und bin dann mit Lordi quasi wieder dazugekommen, weil da war auf einmal, ich bin immer großer Finnland-Freund gewesen, Freund von finnischer Musik, und da hieß auf einmal, Lordi sind beim ESC. Da bin ich dann wieder eingestiegen und habe dann eigentlich jährlich geschaut, also gerade auch die Stefan Raab-Zeit mit den Vorentscheiden durch Stefan Raab und so, habe jährlich geschaut, wenn es zeitlich möglich war, weil es teilweise nun mal einfach so ist, dass ich auf Tour war und gerade während des ESCs oder während der Vorentscheide selber gespielt habe und dann ist man so ein bisschen raus. Aber ansonsten war das immer interessant für mich. Und das Interessanteste für mich war tatsächlich immer die Mischung. Also die Mischung aus verschiedenen Genres und eben auch das Übersteigen von Grenzen, die wir nun mal leider haben, die aber nur menschengemacht sind und für mich völlig bedeutungslos sind. Genau wie alle anderen Grenzen, die wir Menschen uns ziehen auch, wie Geschlechterrollen oder Hautfarbe oder Sexualität, das ist für mich alles Bullshit. Ich finde, wir sind einfach nur mal alle eins. So, das ist, klingt jetzt so pathetisch, das fühle ich aber so, seit ich klein bin. Und deshalb, dieses Jahr ist es, also letztes Jahr war es besonders spannend, weil man dann nochmal anders einsteigt und mitfiebert, wo man auf einmal das Game irgendwie mitspielt, zumindest im Vorentscheid als Produktionsteam. Und dieses Jahr ist es völlig verrückt. Ich versuche tatsächlich, mich ein bisschen fernzuhalten von gerade jedem Byte, also von was die Internationalen angeht, mir jetzt wirklich jeden reinzuziehen, weil ich selber gerade so ein bisschen darauf achten muss, dass ich ein bisschen mich fokussiere auf das, was ich auf der Bühne mache. Ein bisschen Angst habe, wenn ich zu viel reinlasse. Ich gucke ein paar so, die mitmachen. Ich werde nachher die Tschechen auch gucken. Aber man wird dann irgendwann, aus Ehrfurcht wird irgendwann dann Angst, wenn man sich anschaut, was die anderen machen. Und man fühlt sich dann auf einmal so klein und denkt, fuck, da kann ich doch gar nicht mithalten. Deshalb werde ich tatsächlich mich so ein bisschen da so abfiltern und gucken, dass ich erstmal diesen dritten hinter mich bringe.
Und für die Vorentscheidung hast du es ja aber anders gehandhabt. Da hast du ja auch ein sehr, wie ich finde und was auch die Kommentare gesagt haben, sehr sympathisches Reaction-Video gemacht, in dem du dir alle Beiträge schon mal angehört hast. Da tauchst du jetzt also schon so ein bisschen ein.
Ja, unbedingt. Also das ist, da arbeite ich dann tatsächlich so psychologisch auch irgendwie anders, weil ich es schön finde, zu wissen, mit wem habe ich das zu tun. Und auch, oder zumindest was diesen Eindruck angeht. und auch, wie fühlen sich die anderen Beiträge an musikalisch? Und ich finde es auch, ich weiß, das haben auch einige andere von den ESC-Vorentscheid-TeilnehmerInnen gesehen und haben sich dann auch gemeldet in Kommentaren. Und ich finde es schön, wenn man dort ankommt und man sagt, hey, wir kennen uns doch quasi schon von YouTube. Also das ist dann, ja, ist dann nicht mehr dieses Befangene wie irgendwie bei einer Familienfeier mit der alten Tante, die man gar nicht mehr kennt, seit man irgendwie drei ist oder so. Sondern man ist schon mal irgendwie aufeinander zugegangen und ich habe gesehen, der Will Church hat jetzt was Ähnliches gemacht, der hat irgendwie heute oder gestern ein Reaction-Video gepostet. Und das ist mir irgendwie wichtig. Hat doch was mit Respekt zu tun. Und ich dachte, wenn ich mir die schon anschaue, dann kann ich diese erste Neugier und die Reaktion auch gleich mitfilmen. Also ich habe es tatsächlich vorher nicht gesehen, sondern es ist der Ersteindruck. Und ich habe ganz bewusst auch mir diese Zusammenstellung angeschaut, nur aus den kurzen Passagen, damit ich es genauso wahrnehme, so wie jeder andere auch, der die Teilnehmer hat vorgestellt bekommen.
Du hast, als du das erklärt hast, gerade ein ESC-Motto zitiert, und zwar 2013 aus Malmö. Du sagtest ja, wir sind alle eins, we are one. Das ist genau der Spirit des ESC, den du auch mit dem Reaction-Video gelebt hast. So.
Also ja, dann kann ich da nicht so verkehrt sein für ein ESC, das ist doch schön.
Genau. Und hast du denn schon Anknüpfungspunkte mit anderen von den Acts, also welche, die du vorher schon kanntest?
Ja, quasi nicht direkt, aber Patty Gurdy, die kommt ja quasi so mehr oder weniger aus unserer Richtung. Also die findet eben auch auf ähnlichen Festivals statt, weil sie aus der folkloristischen Ecke, die schnell auch in diese Mittelalter- und Mittelalter-Rock-Ecke abdriftet, ist sehr stark verbunden mit dem ganzen Gothic und Metal, wo wir irgendwie kommen. Das trifft sich dann. Und gerade so Festivals wie Wacken, Mera Luna und Dark sonst was, wie sie alle heißen, ist jetzt nicht abwertend gemeint, soll das nur zusammenfassen. Das sind eben Festivals, da findet auch eine Patty Gurdy statt und auch wir. Und die Backing Band von Patty Gurdy sind eben Leute von Subway to Sally, mit denen ich seit vielen Jahren sehr eng befreundet bin und auch schon zusammen gearbeitet habe, also an Songwriting oder auch selber auf dem Subway to Sally Album Gastbeitrag hatte. Also gerade der Budenski, der bei ihr auf der Bühne steht als Gitarrist und der bei Subway to Sally, die Drehleier, also die Hurdy-Gurdy spielt, ist einer meiner liebsten Freunde aus dem Musikbusiness. Einer der feinsten Menschen, die ich so kenne. Ein ganz, ganz großartiger Typ. Und deshalb, allein deshalb ist es schwer, dass da jetzt so Konkurrenzgedanken aufkommen zu lassen. Natürlich will man irgendwie gewinnen, aber ich wünsch es denen natürlich trotzdem genauso, dass sie sich auch so freuen.
Also in den Kommentaren wird auch eher eine Zusammenarbeit forciert, also gerade zwischen Patty und euch, das wird hier sehr oft
voll okay
gewünscht, also denkt mal drüber nach vielleicht.
Das könnte denke ich drüber nach, finde ich gut und ich muss auch sagen, ich fände auch eine Zusammenarbeit mit Anissa Russo sehr schön, ich finde, die singt hervorragend und gerade dieser Song von ihr, der fast, oder was heißt fast, der könnte auch ein James-Bond-Titeltrack sein, vom Feeling her, vielleicht nicht textlich, aber Feeling her. Also mit der nochmal ein Duett irgendwann, egal wie hier der Vorentscheid ausgeht, das würde ich auch gern machen.
Ihr tretet in der Vorentscheidung an mit Blood and Glitter und war für euch gleich klar, dass wenn, dann soll es dieser Song sein. Also ihr hattet ja jetzt sozusagen ein komplettes neues Album zur Auswahl. Klar, vielleicht hat nicht jeder von der Länge gepasst, aber dann kann man ja unter Umständen auch nochmal ran. War für euch gleich klar, mit welchem Song ihr antretet, beziehungsweise warum mit diesem?
Jein, also es gab zwei weitere, wo ich es gemacht hätte. Den einen hätte man kürzen müssen, ja. Der andere wäre der letzte Song auf dem Album gewesen, One Last Song, den ich emotional und textlich auch sehr beim ESC gesehen hätte. Man hätte ihn allerdings kürzen müssen, und zwar wäre dann ein ganz wichtiger textlicher Teil, nämlich der Bridge-Teil, weggefallen, der eigentlich der Clou ist, der richtig erklärt, worum es geht, emotional. Und dann hätte es noch einen neuen Song gegeben, der tatsächlich erst auf einer weiteren Edition des Albums im Sommer kommt, den man hätte präsentieren können. Der heißt The Curtain Falls. Jetzt haben es die Fans zum ersten Mal gehört hier. Der wäre auch sehr schön gewesen. Wir haben uns dann tatsächlich letztendlich für One Last Song, für Blood and Glitter entschieden. Zum einen, weil es der Titel so unfassbar schön, dieses ja Lebenselixier, unser Blut im positivsten Sinne. Da geht es nicht um Splatter-Horror-Movies, sondern es geht um das, was uns innen drin ausmacht. Und um das Äußere, Glitter und Glamour, diese Innen- und Außenwelt und dieses sei wie du bist und es ist okay, zusammenfasst. Und zum anderen, wir sind eben sehr spät dazugekommen. Also das Ganze wurde entschieden, ja, irgendwann halt im Januar. Und wann war das? 27. war es irgendwie klar. Also es ist genau. So kurz her. Und das Problem ist ja jetzt hier, du willst natürlich auch ein gutes Musikvideo haben, um den Song irgendwie zu präsentieren bis dahin. Und wir hätten ein wirklich gutes, teures, aufwendiges Video bis dahin jetzt noch drehen müssen, hätten wir gar keine Zeit dazu gehabt. Dann haben wir gesagt, hey, es spricht gerade so viel für Blood and Glitter und nicht für einen ganz neuen Song oder eben diesen One Last Song, den ich sehr, sehr schätze. Dann haben wir Blood and Glitter genommen. Und auch optisch wird die Bühnenshow sehr ähnlich dem Video sein. Die Kostüme sind in der Basis die nochmal 2.0 Aufwertung bekommen. Man möchte ja nicht immer das Gleiche tragen auf dem roten Teppich, das geht ja nicht. Ja. Ja, da passte irgendwie einfach alles. Deshalb wird es Blatt und Glitter.
Aber da gibt es so zwischen den Zeilen schon einen wichtigen Hinweis. Also habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie ihr in Köln den Song auf die Bühne bringt?
Mhm. Wir hatten heute gerade das zweite Inszenierungsgespräch mit der Produktionsfirma und dem Creative Director. Und wir haben erstmal für uns einen Plan gemacht, was wir wollen, den genau formuliert. Und dann haben die geschaut, was kann man machen? Und haben noch ein paar großartige Ideen mit reingestreut und wir sind in einer tollen Position, dass wir auch hier so gelassen werden, wie wir sind, was ein bisschen unsere, das Wichtigste für uns war, teilzunehmen, dass wir gesagt haben, wir sind eine authentische Band, die immer unverbogen war und das gilt auch für den ESC. Und deshalb werden tatsächlich alle unsere Wünsche für die Live-Show umgesetzt, die von dem Marvin, dem Creative Director, der ein ganz toller Mensch ist, wie wir es in den Gesprächen jetzt festgestellt haben, der hat wirklich noch ganz tolle Sachen mit reingebracht. Also es wird eine echt gewaltige Show. Ich freue mich da sehr drauf.
Und was ihr euch da ausdenkt, wäre dann im... Achso, wir wollen ja nicht über Liverpool reden, aber ihr...
Es wäre dann so ähnlich, nur noch größer, ja, genau.
Weil das ist ja eigentlich immer der schwierigste, aber auch intelligenteste Weg, ne? Also von vornherein... Europa zu denken.
Das hat heute der Creative Director auch gesagt. Ich habe dann immer so weggeguckt und weggehört, aber ja, genau, das ist der Plan. Das sollte es tatsächlich wieder erwarten, soweit kommen, dass wir eine Show haben, die man hochskalieren kann auf eine Liverpool-Bühne. Ja.
Genau. Und habt ihr eigentlich auch sozusagen schon ein eigenes Team, das ihr mitbringt? Weil also ihr macht ja auch jetzt Bühnenshows schon länger sozusagen. Überlegt ihr euch die ganzen Sachen normalerweise selbst? Habt ihr da schon Leute um euch? Und wie ist da jetzt sozusagen die Zusammenarbeit zwischen dem neuen und alten Team vielleicht?
Genau, also was Kreativarbeit angeht, so sind das nur wir als Band. Wir holen uns natürlich manchmal hier und da Hilfe. Das heißt, da muss niemand jetzt mitgebracht werden, weil wir bringen uns selber mit. Wir haben bei Konzerten, auf Touren haben wir natürlich eine Live-Crew. Also Ton, Licht, Merch, Tourmanagement, mehrere Leute auf der Bühne auf- und abbauen und reisen. Je nachdem, wir haben zwischen 3 und 12 Leute Crew mit, je nachdem, wie groß die Konzerte sind, ob es jetzt Oversea irgendwo ist oder Flugshow, nicht Flugshow. Aber zum ESC bringen wir wirklich nur uns mit, weil unsere gesamte Live-Crew, die hätte dort nichts zu tun. Da gibt's Ton vor Ort, Licht vor Ort und so weiter. Da gibt's vielleicht intern ein paar Absprachen, dass unser Tontechniker nochmal ein paar Tipps und Worte, gerade was meine Stimme angeht, irgendwie mit dem Tontechniker vor Ort klärt. Und unsere Lichttechnikerin vielleicht ein paar Inputs gibt. Aber prinzipiell ist es ja eine andere Show. Es ist eine TV-Bühne, es ist keine Festivalbühne, keine Clubbühne oder Konzerthalle. Deshalb müssen wir tatsächlich nur uns mitbringen. Und ein paar Instrumente natürlich.
Steht ihr mit dem Song auf der Bühne, so wie wir ihn jetzt auch kennen, oder gibt es noch Veränderungen?
Ich habe es akustisch nicht verstanden. Mit dem was?
Mit dem Song, wie wir ihn jetzt kennen?
Genau.
Also es gibt so keine Veränderungen mehr, keine Live-Version oder...
Nee, also es wird natürlich, es wird da von den Vocals nicht so überproduziert sein, weil es gibt nun mal nur dann einen Sänger auf der Bühne. Wir haben zwar auch die Jungs, drei aus der Band machen live auch Backing Vocals, die würden, darauf würden wir dann aber verzichten für den ESC, dass sie sich besser bewegen können. Und dementsprechend man sich auf eine Stimme konzentrieren kann, was eben auch den emotionalen Aspekt der Kommunikation angeht. Und ansonsten wird die Version eben die 3-Minuten-Version sein. Wenn man das gesamte Musikvideo sich auf YouTube anguckt, gibt's noch so ein langes Outro mit so einem 80er-Jahre-Action-Movie-Keyboard-Solo. Das ist natürlich nicht vorhanden. Das ist nur die Abspannmusik, sondern der Song wird mit seinen knappen, ich weiß nicht, 2,57 oder so aufgeführt. Genau.
Und der ESC hat ja auch seine Eigenheiten. Eine Frage aus den Kommentaren, ob es für euch eigentlich schwierig ist oder, weiß ich nicht, Diskussionen gab, weil man beim ESC ja Halbplayback spielen muss. Das ist ja für Musiker vielleicht auch teilweise gewöhnungsbedürftig, dass man nur so tut, als würde man jetzt sein Instrument spielen.
Genau, also diese Diskussion, die kenne ich maßgeblich von Musikern, die so ein bisschen für mich zu dieser Ecke Musikerpolizei gehören, wenn man dann über Trueness und Real und so redet. Und ich denke mir so, das sind nun mal die Spielregeln des ESC. Die Musik kommt vom Band und der Gesang ist eben live, so ist das. Das machen alle so, das war, ich meine sogar, ist schon immer so, früher eben mit Bandmaschine tatsächlich. Da wurde also nicht
ganz früher gab es auch ein Live-Orchester dann.
Okay, seit wann ist es so wie jetzt? Wisst ihr das?
Peter, 90er, ne?
90er.
Ja.
Genau.
Ja. Also wie auch immer, es sind auf jeden Fall seit lange die Regeln. Und ich muss sagen, es ist auch prinzipiell nur fair, weil das Ding ist, ein reiner Elektro, vielleicht um das kurz ein bisschen nerdig zu werden, der reine Elektro-Act, da würde die Musik sowieso vom Band kommen müssen, weil da keiner live mit der Maus irgendwelche Sachen macht. Und so eine Elektroproduktion würde dann viel fetter klingen als eine Liveband, die live abzumischen wesentlich komplexer ist als eine Produktion von der Platte. Das heißt, es ist so letztendlich nur fair, weil sich so die Spreu vom Weizen trennt durch den Gesang. Das ist natürlich viel Druck auf den Sänger. Aber man hat tatsächlich, was die musikalische Basis angeht, hat man überall die gleichbleibende Qualität. Um die Frage kurz zu Ende zu antworten, für uns ist das selbst überhaupt kein Problem, weil die Art und Weise dieser Produktion ist ja fast genauso wie in einem Musikvideo. Wenn du ein Musikvideo drehst, spielst du auch nicht live, sondern du spielst eben auch zu dem Playback. Und wir haben so viele Musikvideos gedreht, das sind wir gewohnt, das ist überhaupt gar kein Problem.
Mich würde noch interessieren, wie der Song entstanden ist. Du hast jetzt vorhin schon was zur Bedeutung gesagt. Ich habe gesehen, ich glaube, es sind ja auch zwei externe Songwriter dabei an Blood and Glitter beteiligt. Wie war denn da so der Entstehungsprozess oder generell, wie arbeitet ihr vielleicht überhaupt, wenn ihr Songs schreibt?
Genau, Songwriting kann sehr verschieden sein. Das kann ein Song von mir alleine sein, das kann ein Song mit zwei, drei Jungs aus der Band sein. Für Blood and Glitter war es so, dass wir maßgeblich in Zweier-Sessions gearbeitet haben. Das war immer ich plus jemand anders. Entweder jemand aus der Band oder befreundete Musiker, weil ich unglaublich gerne, ich schalte da sehr gerne das Ego aus und sage, man muss immer alles selber und der eigene Name steht drauf, sondern ich mache gerne Kollaboration mit Musikern von anderen Bands und habe mich mit meinem Freund Rupert getroffen, der ein großartiger Songwriter ist und auch in diversen anderen Bands spielt. Das war im Sommer wann war das? Scheiße, ich bringe schon die Jahre durcheinander. Im Sommer letztes Jahr.
Also 22.
Nee, dann 21. Verdammt, 21, ja, sorry, genau. Wir sind ja hier, genau, 21.
Ja.
Und da stand es schon mal zur Debatte, ob wir, genau, da waren wir schon mal quasi, stand schon mal zur Debatte, ob wir beim ESC mitmachen. Und da haben wir tatsächlich diesen Song vom Ablauf her zumindest so geschrieben, von der Dynamik her, dass wir uns vorgestellt haben, wie würde der auf einer großen Showbühne aussehen. Also es fängt an mit einem Spot, nur Klavier und Stimme und dann bricht die Hölle los und dann kommt dies und das und jenes. Und inspiriert war er textlich von dem, ich zeige euch das mal. Von diesem Buch hier. Mick Rock ist der Fotograf der frühen Glamrock-Zeit. Der hat so Leute wie Debbie Harry, David Bowie, Freddie Mercury und alles, was so Anfang der 70er in England wichtig war, gerade in dieser frühen Glamrock-Zeit, hat er fotografiert. Inzwischen ist er leider gestorben, 2021. Und ich liebe dieses Fotobuch. Das habe ich seit vielen, vielen Jahren. Gibt's und fand das unglaublich. Das gibt es noch, ja. Und fand das unglaublich, es kam erst 2000 irgendwas raus. Und fand das unglaublich inspirierend. Und wollte einen Song machen, der dieses Lebensgefühl dieser frühen Glamrock-Ära aus den Ziggy Stardust-Zeiten aufgreift. So entstand das. Und die anderen Songwriter sind dann so zu erklären, der Rupert und ich haben die Musik gemacht und haben einen Text zu 50% fertig gemacht. Und dann kam unser Gitarrist dazu, Pi, der hatte noch ein paar Einfälle, hat die Strophen fertig geschrieben. Mhm. Und dann hab ich einen Engländer, Anthony, den ich immer über alle Texte rübergehen lasse und der immer noch mal schaut, wie kann man Sachen unter Umständen noch schöner ausdrücken, weil der natürlich ein anderes Vokabular hat und mit Redewendungen um die Ecke kommt, die wir nicht finden und teilweise dann auch noch mal Texte, auch noch mal andere Vorschläge macht. Und der hat das verfeinert. Und so entstand dann dementsprechend das Songwriting, Musik, Rupert und ich. Und Text sind es dann eben Rupert und ich zusammen mit P und Anthony. So ist der Song entstanden.
Finde leider ich immer total spannend, diese. Achso, Peter, bitte.
Das Buch ist bei Amazon leider vergriffen. Bin sofort angesprungen.
Ja.
Auf Blondie auf dem Cover.
Check sonst mal auch eBay. Ja, also das gibt es noch immer mal wieder. Oder ansonsten, wie gesagt, in der Buchhandlung gibt es auch als Taschenbuch, bisschen kleiner. Ist unglaublich beeindruckend. Und du hast diese Musiker, Mick Rock hat die teilweise über Jahre begleitet. Und unser Album Blood and Glitter, wenn man sich das Booklet durchschaut, da haben wir die Fotos auch extra so angelegt, dass man das Gefühl hat, man hätte die Band über ein Jahr oder so auf Tour begleitet und haben eigentlich nur Bilder gemacht, wo wir nicht wirklich für die Kamera posen. Viel in St. Pauli, in St. Georg, in Hamburg auf den Straßen, im Musikstudio, in einem Theater Backstage vom Schminkspiegel, um eben dieses Feeling einzufangen. Das war uns sehr wichtig. Und das war so die Inspiration.
Spannend finde ich, also immer diese, so den kreativen Prozess hinter einem Song, weil die ja wirklich teilweise ganz unterschiedlich sind, ne? Also von irgendwelchen Songwriting-Camps bis hin zu irgendjemand sitzt allein in seinem Zimmer und ja, also diese unterschiedlichen Entstehungsprozesse finde ich immer sehr, sehr spannend mitzukriegen.
Du hast gerade ein Thema noch touchiert, das würde ich gerne nochmal ansprechen, und zwar seid ihr ja auch eine Live-Band ganz stark. Ne? Also ihr kommt ja über live. Und jetzt gab es ja nun 3 Jahre, wo ihr genau das nicht machen konntet. Mhm. Wie seid ihr nicht damit umgegangen? Hat euch das belastet? War das auch wirtschaftlich ein Thema für euch?
Das hat uns natürlich belastet. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe auch tatsächlich gemerkt, dass ich eine Auszeit gebraucht habe. Vielleicht nicht unbedingt so. Also das hätte man vielleicht auch bewusst entscheiden können. Aber es hat mich auf skurrile Art und Weise auch entspannt, mal nicht diesen Druck zu haben, wirklich jedes Jahr den ganzen Sommer auf Festivals zu sein. Insofern gab es auch die Möglichkeit, sich tatsächlich gezwungenermaßen dort ein bisschen zu erholen und auch Kraft zu schöpfen. Allerdings, natürlich war es belastend, weil irgendwann ist nun mal der Hauptdrang eines Musikers, zumindest bei uns ist es auf der Bühne zu stehen und diese Kommunikation mit dem Publikum zu haben, weil es ist ja ein Geben und Nehmen und nicht nur eine semipermeable Membran. Finanziell muss ich tatsächlich sagen, wir sind vielleicht nicht die beste Band der Welt, die gibt's schon, das sind die Ärzte, das weiß jeder. Aber wir haben die besten Fans der Welt und die haben tatsächlich uns mit Merch über Wasser gehalten. Wir haben tatsächlich, und ich habe da auch meinen Produzentenjob natürlich, aber wir haben tatsächlich mit keinen so extremen Einschränkungen gekämpft. Das war weniger, klar, Konzertgagen fielen weg, aber wir haben so verrückte, treue, liebevolle, loyale Fans, das war unfassbar.
Also das ist mir auch schon... Ja, Peter, bitte.
Als ihr dann wieder auf der Bühne standet das erste Mal, was war das für ein Gefühl? Also nachdem halt dieser Corona-Druck weg war.
Das war erstmal merkwürdig, weil die ersten Konzerte waren Klassikkonzerte mit Ensemble, mit Anzug und mit Publikum im Sitzen und so in festlichen Konzerthallen. Das heißt, wir sind auf die Bühne und wollten eigentlich völlig loslegen und haben aber diese gediegenen Konzerte gemacht. Deshalb hatten wir da so einen natürlichen Fade-in. Und dann ging es halt wieder so richtig, richtig los und das war unglaublich befreiend. Also es fühlte sich so ein bisschen an wie... Keine Ahnung, man kennt das vielleicht als Kind, wenn man den ganzen Tag drin spielt und dann, weil das Wetter scheiße ist, und dann kann man endlich wieder raus und mal so richtig rennen, bis die Lunge brennt. So. Und das war, so hat sich das angefühlt.
Also ich habe das ja auch, als euer Name dann irgendwann im Gespräch war und ich eure Kanäle mir angeschaut habe, gemerkt, was ihr für eine besondere Fan-Community habt, ne, und wie ihr auch den Kontakt haltet. Also wie dann wirklich jeden Tag Leute irgendwie posten, weiß ich nicht, dass sie eure Musik hören oder was ihnen ein bestimmter Song an dem Tag gegeben hat und so. Und ihr teilt das auch wiederum weiter dann in eurer Story zum Beispiel. Also man merkt, dass da wirklich so ein sehr enger Austausch ist und dass da ja einfach viele Leute auch wirklich viel aus eurer Musik einfach rausziehen. Das fand ich sehr bemerkenswert, weil das ja keinesfalls, also habe ich den Eindruck oder kenne das so nicht von vielen Künstlern, wenn ich so Stories und so weiter verfolge. Aber ihr seid da, glaube ich, wirklich in sehr engem Kontakt mit euren Fans.
Das sind wir, und das Gute ist, wir sind zu fünft. Also das ist ja dieses Stories teilen und lesen und antworten. Das ist, und das meine ich jetzt nicht abwertend, aber es ist ja auch Arbeit, also Arbeitszeit. Und wenn man zu fünft ist und jeder macht das mal einen Tag und kümmert sich darum, dann ist sowas tatsächlich auch noch besser schaffbar. Also wäre ich jetzt ein Einzelkünstler und müsste das jeden Tag machen, könnte ich das gar nicht so leisten. Und ich glaube, dadurch haben wir die Chance, das auch noch relativ lange so weiterzumachen, dass wir versuchen, auf alles einzugehen. Das funktioniert natürlich nicht. Wir bekommen auch E-Mails und private Nachrichten auf diversen Social-Media-Kanälen. Die laufen da über. Wir bekommen nicht alles abgearbeitet, aber vieles. Und das bedeutet uns sehr viel, weil wir auch wissen, was es uns bedeutet oder bedeutet hat, als wir jünger waren, wenn wir uns an Künstler gewendet haben, die wir geliebt haben oder lieben. Mhm. So, das ist, wenn dann eine Antwort kommt, ist das häufig das Größte, wenn man sich diese Antwort erhofft hat. Und das wissen wir. Das klingt jetzt so von oben herab vielleicht, das meine ich aber gar nicht. Weil nur weil man auf einmal in einer anderen Position ist, ist man ja nichts Besseres. Aber wir wissen das zu wertschätzen, weil wir selber wissen, wie das ist.
Ihr seid ja, hast du gerade erzählt, seit 2016 schon in dieser Zusammensetzung, also in dieser Zusammensetzung zusammen. Hat das was mit euch gemacht? Also hat sich eure Freundschaft, euer Miteinander in der Zeit nicht noch verändert? Seid ihr stärker zusammengewachsen oder hat sich überhaupt was verändert in der Formation als Band?
Man wächst automatisch natürlich länger, also enger zusammen über die Jahre, gerade über die Zeit und gerade wenn man die Welt zusammen tourt und immer einer ist mal krank oder einer ist mal, hat mal Liebeskummer oder ist dann wieder frisch verliebt oder ist dann mal getrennt oder keine Ahnung, alles was so mit einem eben passiert oder dann stirbt ein Verwandter oder ein Freund oder und wir sind ja nicht nur Kollegen, wir sind ja richtige Freunde. So, und also wirklich richtige Freunde. Die Jungs sind meine engsten Freunde und die anderen engsten Freunde, die ich habe, sind unsere Live-Crew. Also das ist so, wir sind so ein großer Haufen. Lord of Lost sind noch mehr als wir fünf eigentlich. Da muss man unsere Crew mit dazu zählen eigentlich. Nur ist sie eben nicht auf der Bühne. Und das ist schon enger geworden über die Jahre. Und glücklicherweise ist es so, dass wir zu fast allen ehemaligen Bandmitgliedern auch noch ein schönes Verhältnis haben, weil wir uns getrennt haben, bevor es stressig wurde, weil wir uns nicht wegen Stress getrennt haben, sondern weil der Lebensweg ein anderer war. Ein anderer Berufswunsch oder ein anderer familiärer Fokus etc. Also das bedeutet mir viel.
Also der Hintergrund für diese Frage war auch, ich habe mir halt ein paar Videos angeguckt, auch so Videos, wo man euch so als Musiker erlebt, also nicht als Band, die gerade spielt, sondern im Umgang miteinander. Und ich hatte das Gefühl, dass ihr in den jüngeren Videos miteinander kommuniziert, ohne überhaupt was sagen zu müssen.
Also ja, allein, das stimmt schon so.
Allein über Gesten und Blicke.
Ja, es schalten sich merkwürdige Prozesse tatsächlich ein. Also auch unsere Perioden haben sich synchronisiert inzwischen.
Es ist fast schon ein schöner Schlusssatz.
Lenny, lass mich noch eins fragen. Wir haben ja noch ein
paar. Ja, ich doch, habe auch noch eine. Aber, ja, ja. Aber ganz schnell, Peter.
Ganz entspannt.
Ja, das darfst du Peter nicht sagen, Chris, weil dann sitzen wir hier noch morgen früh.
Weil meine Bandfrage ging ja auf eine ESC-Frage zu.
Okay.
Nämlich, ihr werdet ja, ihr seid ja sehr stark an Social Media, also wird euch nicht entgangen sein, ihr gehört natürlich zum engsten Favoritenkreis jetzt fürs deutsche Finale. Na? Das ist einerseits natürlich.
Ich hab so Umfragen gesehen, ich weiß natürlich nicht, wie repräsentativ die sind, weil da draußen wählen ja auch noch 1 Million andere Menschen, aber. Ich habe das gesehen, das ist verrückt, ja.
Also, was auf ESC Kompakt steht, stimmt immer. Das gilt ja, mal als Faustregel.
Ist das Adrenalin oder erzeugt das auch Druck?
Es erzeugt auch Druck, vor allen Dingen erzeugt es Druck, weil ich fange diese Bühnenshow an. Also der Song beginnt nur mit Stimme. Da gibt es kein musikalisches Intro, kein Nichts. Es beginnt aus dem Nichts. Ich habe natürlich auf dem Ohr, neben dem Metronomklick, den man hört, kommt tatsächlich ein Ton. Und ich höre auch meine eigene Stimme zweimal vorher, die das Blood and Glitter ansingt, um quasi sich zu tunen. Weil ich kann ja nicht einfach in irgendeiner Tonart anfangen. Mhm. Ich habe kein absolutes Gehör, sondern nur ein gut ausgebildetes relatives Gehör. Das heißt, ich muss ja mit irgendeiner Referenz anfangen. Trotzdem, du stehst dort, du weißt, dort gucken sicherlich 100 Leute zu oder ein paar Millionen eben. Und du stehst auf dieser Bühne und fängst ganz alleine an. Und du weißt, alle gucken, weil du bist jetzt eine der Bands, wo anscheinend relativ viele sagen, Mensch, das könnte ja tatsächlich vielleicht weiterkommen. Das erzeugt schon Druck, natürlich. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Mich hat jetzt diese Tour, zumindest diese 3 Dates, die wir hatten, sehr beruhigt, weil wir wirklich live, also auch mit Musik live alles gesehen haben. Der Song funktioniert. Ich kann ihn performen. Ich übe ihn jeden Tag, in jedweder Situation. Draußen, auf der Straße, im Auto, überall. Ich singe den und ich trainiere mich darauf, den Song in der richtigen Tonart ohne Referenzton abfeuern zu können. Wie zu sagen, keine Ahnung, die Farbe meines Pullis ist pink. Also, dass ich so wenig drüber nachdenken muss, dass ich morgens aufwache und ich erwische den Ton. Das ist alles, was ich tun kann. Und alles andere werde ich sehen, wie druckkompatibel ich bin, wenn es dann soweit ist.
Wir freuen uns schon sehr auf den 3.3. Und letzte Frage für heute. Was steht denn bei euch jetzt noch so auf dem Programm? Du hast vorhin schon gesagt, volle Konzentration natürlich auf den Vorentscheid, beziehungsweise zumindest nimmt der die Hauptzeit in Anspruch. Was sind da jetzt noch die Schritte? Was habt ihr in den nächsten Wochen geplant?
Ich habe tatsächlich hier gerade den Terminkalender vor mir. Ich habe noch so ein bisschen Produktionsarbeit an anderen Bands, die ich nicht verschieben kann. Das ist zum einen wirklich internationale Bands. Ich produziere gerade das neue Album für die Tochter von Alice Cooper. Sowas lässt man ja nicht einfach mal liegen. Dann fahren wir am Freitag bis Montag in die Schweiz zu einem Videodreh, wo wir allerdings uns entspannen können, denn in diesem Video werden 5 Mädels uns spielen. Wir werden ein Video machen, wo wir quasi von 5 Mädchen dargestellt werden, Musikerinnen auch, was cool. Wir einfach mal lustig fanden. Trotzdem sind wir anwesend und wir können den Dreh auch nicht verschieben, denn die kommen aus 5 verschiedenen Ländern aus der ganzen Welt in die Schweiz geflogen. Das kann man nicht einfach mal umbuchen, nur weil der ESC jetzt dazwischen gekommen ist. Deshalb werden wir diesen Videodreh machen. Und dann habe ich, glaube ich, hier noch so, ja, also jeden Tag noch so Interviews stehen und Gespräche und Meetings. Also ich guck mal, und dann geht's auch schon, verdammt, hier geht's auch schon los. also ich habe Studioarbeit, Videodreh mit Lord of the Lost und wirklich, also ich versuche mich so gut wie es geht zu entspannen. Ich gehe jeden Tag Sport machen, um fit zu sein. Ich ernähre mich sowieso sehr gesund. Das heißt, Immunsystem ist eigentlich kein Problem. Ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, trinke keinen Alkohol. Esse kein Fleisch, insofern ist eigentlich gute Voraussetzung. Trotzdem, Gesunderhaltung ist gerade so das Thema. Ich habe natürlich Schiss, dass auf einmal doch 3 Tage vorher dann die Grippe kommt oder was weiß ich.
Ja. Da, wir drücken sehr die Daumen, dass das nicht passiert. Danke. Und sind uns ganz sicher, dass es nicht passieren wird. Chris, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, das sehr aufschlussreich war, mir viel Spaß gemacht hat und wenn ich die Kommentare richtig deute, auch den Leuten, die zugeschaut und zugehört haben, war sehr angenehm und genau, wir wünschen euch alles Gute für die nächsten Wochen, für die Zeit bis zum 3.3. Sag bitte nochmal viele Grüße von uns auch an die anderen Bandmitglieder und gute Besserung an die.
Richtig aus. Danke.
Und dann sehen wir uns in Köln, würde ich sagen.
Ihr seid in Köln dabei, ja?
Genau.
Hervorragend, alles klar.
Dann sehen wir uns dann mal.
Ich freue mich.
Genau, schön, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sind spätestens dann am nächsten Montag wieder mit einem Livestream da. Wahrscheinlich, so wie es im Moment aussieht, sogar mit einer Doppelausgabe, nämlich mit einem Interview mit René Miller und dann im Anschluss unser traditionelles ESC Kompakt Live am Montag, in dem wir dann den
Super Samstag am 11.11. nachbesprechen. Genau, zwischendurch gibt es alles Wichtige auf ESC Kompakt. Und schön, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, Chris. Und schönen Abend euch allen noch. Macht's gut.
Danke, bis dann.
Ciao.